Herzlich willkommen im Tap into Balance Podcast. Hier geht es darum, wie du wieder in Kontakt zu deiner inneren Stimme findest und den Weg im Leben gehst, der dir wirklich entspricht und der dich glücklich macht. Mein Name ist Petra Krag. Ich bin die Blumensupervisorin, Coach und EFT-Tapping-Expertin. Ich zeige dir, wie du mit EFT-Klopferkompressur und weiteren Ansätzen Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke und Balance findest, damit weder Stress noch Ängste oder innere Blockaden dich ausbremsen. Ein Herzensthema von mir ist die Verbindung zwischen Mensch und Tier. Deshalb wird es auch dazu immer wieder Folgen geben hier. Denn ich bin davon überzeugt, die gute Verbindung zu deinem Tier geht über die gute Verbindung zu dir. Hallo und schön, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich eine Premiere. Ich habe nämlich meinen ersten Gast im Podcast. Ich freue mich total, dass du das bist, Alex, weil für euch zum Hintergrund, vor ein paar Jahren war ich damals auch bei der Alex als erster Gast und deshalb dachte ich, das wäre doch irgendwie super, wenn wir so starten können. Und es ist auch ganz spannend, weil hier geht es ja viel um Menschen und Tiere in meinem Podcast. Bei der Alex geht es um Eltern und Kinder. Und jetzt hat die Alex gar kein Tier. Ich sag mal, noch kein Tier. Ich glaube ja, das wird sich demnächst mal ändern. Vielleicht sprechen wir dazu auch noch mal später. Ich habe aber auf jeden Fall keine Kinder und das wird sich auf jeden Fall nicht mehr ändern. Aber trotzdem passen unsere Themen halt so gut zueinander, weil wir kennen uns ja jetzt schon lange und wir stellen halt immer wieder fest, welche Parallelen es da gibt, jedenfalls in unserer Art und Weise, also mit Menschen mit Kind und Menschen mit Tier umzugehen und mit dem Blick darauf. Und deshalb haben wir immer gesagt, das wäre super, wenn wir uns da einfach mal zu austauschen könnten. Und das machen wir jetzt einfach mal ganz öffentlich. Genau, also ich habe ja schon gesagt, die Alex, die ist Heilpraktikerin Psychotherapie, sie ist EMDR-Therapeutin, sie hat sich spezialisiert auf das Thema Ängste und arbeitet ja schwerpunktmäßig mit Familien. Ich sag mal, stell dich am besten nochmal selber vor und erzähl einfach mal, was genau du machst und mit wem du arbeitest.
Ja, gerne. Ja, total schön, weil eigentlich haben wir uns auch so ein bisschen so über meinen Podcast kennengelernt. Und deswegen jetzt total schön, dass ich so der erste Gast bei dir sein darf. Das ist sehr, sehr schön. Kurz zu mir. Du hast gerade ja schon ein bisschen was gesagt. Ich bin Alexandra Keiling. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich coache und therapiere vorrangig Eltern, aber auch Kinder. Und das mache ich in eigener Praxis hier zwischen Düsseldorf und Köln in Langenfeld. Und ganz, ganz viel halt auch online. Das heißt, ich begleite auch wirklich viele Familien, die einfach deutschlandweit verteilt sind, was auch irgendwie total schön ist. Und genau, mein Fokus liegt darauf, eigentlich so auf dem Schwerpunkt starke Gefühle, also sei es starke Gefühle beim Kind, eigenen starken Gefühle. Und das sind meistens halt Angst oder Wut. So, das sind so die Hauptgefühle sozusagen, die so vorrangig erstmal so aufkommen in den Gesprächen mit den Eltern. Und genau, das mache ich. Ich selber habe zwei Kinder. Mein Jüngster ist 6 und mein Großer ist 9. Und genau, und wir tauschen uns, das ist ja auch so schön, weil wir uns ja auch einfach im Privaten immer so austauschen und einfach jedes Mal feststellen, wenn du irgendwas von Hund oder Pferd erzählst, denke ich mir immer so, ja, könnte man jetzt auch irgendwie Kind für einsetzen. Und umgekehrt ist es ja auch so, ne, wenn ich dir irgendwas erzähle, keine Ahnung, ne, irgendwie was hier zu Hause war oder, denkst du immer so, ja, könnte man jetzt halt auch irgendwie Hund und Hundebesitzer irgendwie einsetzen. Und das ist ja immer ganz witzig, deswegen schön, dass wir da jetzt heute ein bisschen öffentlicher austauschen können.
Ja, das könnte man total. Also wenn ich deine Posts sehe oder deine Reels, dann denke ich immer, ach, das könnte ich jetzt eigentlich übernehmen. Brauche ich nur so ein bisschen anzupassen.
Ja, geht mir auch so.
Aber ich meine, du hast ja auch eine besondere Art und Weise, auf Eltern und Kinder zu blicken. Du hast ja den, man sagt ja, bedürfnisorientiert zu. Ist das richtig?
Genau, also genau. sag mal, so in dieser Blase nennt man das so Bedürfnisorientierung oder bindungsorientiert oder manche, das ist nochmal so ein erweiterter Teil, sagen auch so ein bisschen unerzogen. Also es ist ja so ein bisschen der neue Blick auf Kinder, dass man halt nicht nur versucht, das Verhalten zu korrigieren, also wie das früher vielleicht war, okay, das Kind hat jetzt ein anderes Kind gehauen und oh Gott, dieses Verhalten will man auf gar keinen Fall. Deswegen muss ich jetzt sofort intervenieren und gucken, dass dieses Verhalten irgendwie nicht nochmal kommt und das mache ich irgendwie durch Bestrafung oder Beschämung oder was auch immer einem da so eingefallen ist. Das war ja oder ist ja teilweise immer noch sehr gängig, dass man das so macht. Und genau, meine Haltung ist halt, hinter das Verhalten zu gucken und wirklich dann zu sehen, okay, warum beißt jetzt dieses 3- oder 4-jährige Kind? Und da gibt es halt viele entwicklungspsychologische Erklärungen für, warum es das tut und dass das natürlich nicht die Art und Weise ist, wie wir wollen, wie man irgendwie miteinander umgeht. Natürlich wollen wir das so nicht und natürlich soll das Kind das auch irgendwann nicht mehr tun. Aber ja, es geht halt so ein bisschen darum, das zu verstehen, dass das Kind halt das nicht böswillig macht, dass da was anderes hintersteckt und dass man halt so ja, ohne irgendwelche Bestrafungen oder Bestechungen das Kind begleitet. Also das ist sozusagen so der Haupt, ja, vielleicht das, was sich so ein bisschen unterscheidet von anderen Blickwinkeln auf Eltern-Kind-Beziehungen.
Also hast du jetzt schon verschiedene Themen auch angerissen, zu denen ich auf jeden Fall auch nochmal Fragen habe. Also das heißt, bedürfnisorientiert bedeutet wirklich auf die Bedürfnisse zu schauen. Also vielleicht auch auf die Bedürfnisse, die dahinter liegen. Nicht nur, ich habe jetzt Hunger und Durst, sondern eben auch, was liegt dahinter, wenn ein Kind beißt oder wenn ein Kind schreit oder einem anderen,
Genau,
genau.
absolut, ja. Es gibt ja wirklich super viele Mythen, ne? Also jetzt gerade auch, wenn du sagst Schlaf, was Eltern sich halt da anhören, irgendwie, ne, ach, das Kind, ach, ihr dürft da nicht drauf hören, wenn es weint, das gewöhnt sich nur dran, dass ihr kommt und ach, keine Ahnung, da könnte ich jetzt eine ganze Liste runterrattern, was Eltern sich so anhören müssen. Und davon ist halt vieles einfach totaler Quatsch. Ne, man weiß mittlerweile einfach so viel mehr und wenn ein Kind weint, dann liegt da halt was hinter und genau, wir müssen so ein bisschen gucken, was ganz viel, also weil man kann sich da halt auch so ein bisschen verrennen, also das ist auch so ein bisschen mein Job, wenn die Eltern zu mir kommen und in die Falle bin ich auch getappt, als meine Kinder noch klein waren, dass man dann so immer guckt, oh, was hat das Kind denn für ein Bedürfnis, was hat das Kind denn für ein, dann rennt man so ein bisschen um die Kinder rum und fängt so ein bisschen an, um die Kinder rum zu tanzen und man darf natürlich nicht vergessen, man selbst hat ja auch Bedürfnisse und darum geht es halt auch, ne? Also das heißt, man muss auch wirklich, man lernt sich selber besser kennen, wenn man so mit den Kindern umgeht und die Kinder so begleiten will, weil natürlich stößt man auch manchmal irgendwie an Grenzen und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier los? Und dann muss man halt in den meisten Fällen erstmal auf sich schauen, ne? Gucken, wie reguliert bin ich denn jetzt hier gerade? Oder warum gehe ich denn jetzt hier so an die Decke? Oder warum macht mich jetzt die und die Situation so fertig und da liegt die Antwort dann halt unbequemerweise meistens bei uns und nicht unbedingt beim Kind. Und ja, genau.
Das ist ja das, worüber wir auch oft sprechen, weil ich ja auch sage zu den Menschen mit dir, fang am besten bei dir selbst an, bevor du mit irgendeiner Technik daran gehst. Ja, in meinem Bereich ist es ja so, dass die Menschen eben trotzdem gerne Techniken haben wollen und Tipps und Tricks. Und ich meine, beim Tier geht das natürlich auch noch leichter oder ist das ja auch noch anerkannter zu sagen, ich lobe und dann gebe ich mal ein Leckerchen und so. Wie ist denn das in deinem Bereich? Wollen denn viele Eltern, die zu dir kommen, auch erstmal so ganz konkrete Ratschläge und wünschen sich, ja, wenn mein Kind jetzt immer so Wutanfälle kriegt, was ist sozusagen der Schalter, dass ich es beim Kind abschalten kann?
Ja, total. Aber ich muss sagen, ich habe halt auch viele, also zu mir kommen auch wirklich viele sehr reflektierte Eltern, die einfach wirklich schon wissen, ah, verdammt, so. Ich weiß, irgendwas hat es mit mir zu tun. So, ne? Also da gibt es schon einige, aber es gibt natürlich auch die Eltern, die sagen, ja, verstehe ich alles, aber so kann das kann doch nicht sein und so funktioniert das doch nicht und das Kind muss doch jetzt mal und ne, es kann nicht noch abends um 22 Uhr wach sein, das muss doch mal eher schlafen und wir brauchen doch auch Pause. So, was kann ich denn jetzt konkret machen? Also viele wünschen sich da natürlich schon so den Ausschalter, so, ne? Kann ich auch nachvollziehen, aber ja, wenn es so leicht wäre, ne? So ist es halt nicht. Und das Verrückte ist ja, die Eltern wollen das ja eigentlich auch gar nicht. Klar, die wollen halt schon, dass das Kind abends pünktlich schläft oder dass es, wenn es irgendwie in der Öffentlichkeit lautstark protestiert, dass es dann auf Knopfdruck aufhört, so, kann den Wunsch total nachvollziehen. Aber so läuft es halt nicht, ne? Also, weil, wenn es so einfach wäre, aber so funktioniert es halt einfach nicht, weil wir springen dann ja oft mit drauf an, ne? Das heißt, ich arbeite ja auch viel so mit dem Blick aufs Nervensystem. Und wenn jetzt bei den Kindern irgendeine Unruhe ist und wir lassen uns davon anstecken, was einfach oft passiert, dann wird unser Nervensystem auch unruhig und unser Kind braucht aber ein ruhiges Nervensystem als Gegenüber, damit es selbst wieder runterfahren kann, ne? Also das nennt man ja auch koregulieren, also weil wir als Erwachsene eigentlich die Aufgabe haben, unser Kind oder unsere Kinder koregulieren, weil sie das halt teilweise noch nicht alleine können. Also als Babys eh nicht, aber auch als Kleinkinder brauchen sie noch viel Regulierung und manche brauchen auch noch viel länger Regulierung von außen und Unterstützung. Und wenn wir natürlich jetzt immer in so einer Unruhe sind und selbst irgendwie uns angepiekst fühlen von bestimmten Situationen, dann ist halt diese Koregulation gar nicht möglich. Und dann befinden wir uns halt in so einem Teufelskreis, ne? Und das heißt, auch da ist dann wieder der Punkt, erst der Blick wieder auf einen selbst, ne? Was brauche ich jetzt gerade, um irgendwie ruhig bleiben zu können, um irgendwie reguliert bleiben zu können, ne? Und das ist halt ja nicht immer so einfach. Das ist wahrscheinlich ja bei Hunde oder auch bei Pferdebesitzern manchmal ähnlich.
Ja, genau. Bei mir ist es so, dass viele Menschen das schon mitbekommen. Also, dass die sagen, mein Pferd, mein Hund spiegelt mich ganz extrem. Aber dann kommt nicht der nächste Schritt. Also, die nehmen das als gegeben hin in der Regel und gehen dann meistens doch über Training, weil die meisten Trainer ja auch nur über Training arbeiten. Und das ist ja wahrscheinlich bei dir anders. Und ich meine, jetzt kann man ja auch beim Kind, das nicht so schnell abgeben. Man kann nicht im Kindergarten sagen, machen Sie das mal für mich oder in der Schule.
Nee, vor allem kann es ja auch sein, dass es im Kindergarten super läuft und dann komme ich jetzt wieder unreguliert und gestresst in die Situation rein und dann läuft es halt wieder nicht, ne? Also das kann ja, es ist ja nicht so, ich gebe mein Kind irgendwo hin. Und da läuft es alles und dann nehme ich das wieder mit nach Hause und dann läuft es dann deswegen auch, weil es da war, weil so ist es halt nicht, sondern genau, also nee, es funktioniert nicht. Ich glaube schon, dass also viele, viele Eltern, ich glaube, ich habe da auch nicht mehr so den klaren Blick, muss ich ganz klar sagen, weil ich arbeite ja wirklich mit sehr, ja, mit Eltern, die einfach sich viel beschäftigen, ne? Denen es wichtig ist, eine gute Beziehung zu ihrem Kind zu haben. Und es gibt natürlich auch Eltern, die wirklich weniger reflektiert sind und die auch einfach noch das ganz anders selber erlebt haben. Also da will ich jetzt auch gar keine Vorwürfe in die Richtung machen, weil es kommt ja immer darauf an, wie habe ich selber das so erlebt. Und wenn ich natürlich selber viele, ja, physische oder psychische oder und Gewalt erlebt habe, dann ist das natürlich auch wahnsinnig schwer, das jetzt anders zu machen. Also das ist nicht leicht. Also ne, das steckt ja tief in uns und diese Muster, die wir da halt, ohne dass wir es wollten, irgendwie übernommen haben, die stecken halt tief, ne? Das heißt, es kann auch manchmal sein, dass ich hatte noch gar nicht so lange her, hatte ich auch wieder eine Familie und da hat die Mutter mir auch ganz offen gesagt, also dass sie als Kind geschlagen wurde und dass sie jetzt halt, wenn ihr Sohn nicht auf sie hört und dass sie sich so ein bisschen hochschaukelt, sie wirklich sich wahnsinnig zusammenreißen muss, dass ihr nicht die Hand ausrutscht und sie möchte das natürlich nicht. Und da haben wir dann auch gesagt, okay, dann schickst du das Kind aufs Zimmer. Und das ist sowas, was ich natürlich normalerweise nicht sagen würde, weil das ist halt so eine Trennung vom Kind. Und in schwierigen Situationen ist es halt ganz wichtig, dass wir beim Kind bleiben, weil das Kind braucht uns ja als Sicherheit und hat in sich drin ganz tief dieses, ja, tiefe Bedürfnis und diese, ja, es braucht einfach eine Bezugsperson, um überleben zu können. Das ist ganz tief in uns drin. Und das heißt, wenn wir jetzt sagen, geh aufs Zimmer oder wir wollen dich nicht mehr sehen oder, dann macht das eine tiefe Verletzung. Aber jetzt ist natürlich die Frage, okay, das könnte ich jetzt pauschal allen sagen, aber wenn ich jetzt eine Mutter habe, die das ganz anders erlebt hat, das gar nicht anders, ja, sich gar nicht anders irgendwie zu helfen weiß in so einer Situation, dann kann das natürlich auch eine Hilfe sein, zu sagen, okay, wir machen das jetzt kurz und danach, wenn alle wieder ein bisschen runtergefahren sind, besprechen wir das. Je nachdem, wie alt das Kind ist, ne? Und deswegen muss man da halt auch immer individuell gucken, weil das natürlich schwierig ist, ne? Was bringt man so mit?
Das wäre ja praktisch so, als wenn man jetzt beim Pferd auch sagen würde, wenn jetzt eine Reiterin sehr aufgeregt oder aufgebracht ist, steig einfach mal ab, gib mir dein Pferd mal kurz, mach eine Pause. Mach idealerweise vielleicht ein paar nervenregulierende Übungen und dann machen wir weiter und mit dem Hund genauso, ne? Ich gehe mal in einen
Ja.
anderen Raum, wenn ich jetzt merke, ich kann mich einfach gar nicht mehr regulieren.
Ja, absolut, genau.
Ja, genau. Aber erzähl doch noch mal, wie so normalerweise ein Coaching bei dir läuft. Also ich verstehe dich ja so, dass du sagst, naja, zu dir kommen ja schon die Eltern, die im Prinzip auch wissen, es liegt an mir, die jetzt nicht mehr ernsthaft irgendwie Tipp A, B, C haben wollen und denken, dann wird alles anders, sondern die wissen, okay, jetzt fange ich bei mir an und wie sieht so ein Coaching aus?
Also es, wie gesagt, oft ist es ja bei mir Thema Angst oder Wut und ich nehme jetzt einfach mal irgendwie so ein
Ist die dann,
Angstthema.
Entschuldigung, ist die dann beim Kind oder bei den Eltern, die Angst oder die?
Unterschiedlich meistens, also meistens ist es tatsächlich bei den Eltern, weil, also klar, in Kombination oft, ne? Das heißt, meistens ist das Kind in irgendeiner Form wütend und dann werden die Eltern irgendwie wütend. Also sprich, es kommt irgendwie ein starkes Gefühl auf, ne? Und es ist so, dass ich halt erstmal. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ne? Also erstmal gucke ich natürlich so ein bisschen, ist das eher was Therapeutisches oder machen wir ein Coaching? Ne? Das heißt, wir sprechen vorher halt. Ne? Also ich mache das immer über ein kostenfreies Kennenlernen, dass ich überhaupt erstmal einordnen kann. Okay, ist das jetzt, geht es einfach um ja, eine Begleitung, um sich irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln oder liegt da vielleicht auch wirklich was Therapeutisches drunter, irgendwas, wo es eine Diagnose geben könnte? Dementsprechend fällt dann die Anamnese ein bisschen länger aus oder halt ein bisschen kürzer. Und dann, genau, dann gucken wir halt, ne, was ist aktuell das Thema? Dann lasse ich mir das so ein bisschen erzählen, wie sehen diese Situationen aus, was gibt es für Situationen? Dann sammeln wir das so ein bisschen und oft kristallisieren sich dann so ein, zwei Situationen raus, die wirklich vielleicht extrem hängen geblieben sind, ne, wo derjenige oder diejenige, die das so erzählt, auch selber noch so das noch so nachfühlt, ne? Also es gibt ja so Sachen, die erzählen wir einfach und da merken wir gar nicht mehr richtig was von. Und dann gibt es ja so Situationen so, keine Ahnung, da kochen wir entweder hoch oder wir merken irgendwas, ne? Irgendwie haben wir eine Reaktion. Und die merken wir uns sozusagen ein bisschen. Und dann arbeite ich halt sehr körperorientiert. Also ich mache ja ganz viel EMDR. Das ist ja eigentlich ein Traumatherapieverfahren für posttraumatische Belastungsstörungen. Aber man kann das auch super, super gut für Glaubenssätze oder für genau so Gefühlsstürme irgendwie nehmen und damit arbeiten und wieder integrieren. Und das
Kannst du
heißt,
gerade mal erklären, was genau das ist, EMDR?
ja, kann ich. Also EMDR ist eigentlich ursprünglich, war das quasi eine Verarbeitung über Augenbewegungen. Also deswegen auch EM steht für Eye Movement, also für Augenbewegung. Das heißt, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gesehen, dann sitzt der Therapeut halt da und macht immer so eine wischende Bewegung mit zwei Fingern, und das Gegenüber hält sozusagen den Kopf gerade und bewegt halt nur die Augen und folgt diesem Finger mit den Augen, während man halt in bestimmte Situationen nochmal reinspürt. Man weiß aber mittlerweile, dass es gar nicht unbedingt um die Augenbewegung geht. Das hat man ganz, ganz lange gedacht, dass es das ist, was quasi so gut hilft. Das kann auch mit unterstützen, aber es geht im Endeffekt halt unter anderem darum, dass man nochmal in die Situation gedanklich reingeht, dass man da nochmal reinfühlt, reinspürt, wie hat sich das überhaupt angefühlt, was habe ich gedacht, also dass man so verschiedene Ebenen mitnimmt, und das kann man halt im Endeffekt auch ohne Augenbewegung machen. Man kann aber sozusagen zur, ja, zu ein bisschen Verstärkung noch eine bilaterale Stimulation machen. Das bedeutet sozusagen, dass man so die eine Gehirnhälfte und die andere Gehirnhälfte abwechselnd stimuliert und das kann man zum Beispiel machen, indem man sich so tappt abwechselnd. Also eigentlich muss man so die eine Seite vom Körper irgendwie berühren und dann die andere und dann hat man auch schon so eine Stimulation. Genau, und das ist das, wie ich arbeite und das ist halt auch das, weswegen man das super online machen kann, weil ganz viele denken dann auch so, EMDR, da sitzt doch da einer und macht irgendwie so, wie geht denn das jetzt irgendwie am PC? Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen. Und so wie ich arbeite, kann man das aber super super online machen und ich kriege da auch wirklich die Rückmeldung, dass es für manche sogar ja besser ist, das online zu machen, weil es geht ja auch ein bisschen darum, ja, sich gut zu fühlen, sozusagen in einem sicheren Raum sich zu fühlen. Das kann natürlich ein Zuhause sein. Für manche ist es das vielleicht nicht, ne? Da muss man natürlich immer schauen, aber das wird halt vorher quasi alles so ein bisschen abgesteckt und ein bisschen geguckt und genau, damit gucken wir uns dann halt einzelne Situationen an. Das heißt, wir gucken erstmal im Hier und Jetzt, was ist da jetzt an Thema? Je nachdem, wenn es ein großes Thema noch aus der Vergangenheit gibt, dann gehen wir auch vielleicht noch in ein Thema aus der Vergangenheit. Das ist aber immer total individuell. Und oft ist es das schon, aber bei manchen ist dann halt auch noch so ein Zukunftsthema, ne? Das heißt irgendwie, ja, aber wenn das nochmal passiert oder man hat irgendwie so eine Vorstellung, was irgendwie vielleicht Schlimmes irgendwie in der Zukunft sein könnte, dann kann man auch nochmal in so ein Zukunftsszenario gehen. Aber bei ganz, ganz vielen reicht es auch wirklich schon in diese Jetzt-Situationen sozusagen, also die sozusagen ja auch vergangen sind, aber die einfach noch nicht so lange her sind, die halt noch relativ akut sind, reinzugehen und sich die Situation noch mal so ein bisschen anzuschauen und vor allem anzufühlen.
Ist eigentlich ganz ähnlich, wie es beim Tapping auch ist, vom Vorgehen her, haben wir ja auch schon öfter mal gesagt, ne? Ich glaube, die Wirkungsweisen sind auch relativ ähnlich.
Glaube ich auch, ja.
Ja, wie ist denn das bei dir? Weil ich höre das immer mal wieder, dass Menschen sagen, ach nee, ich weiß nicht, mit dem Klopfen, das erscheint mir so komisch, das so, ja, irgendwie so eine komische Methode. Ich würde am liebsten nur ein Gesprächscoaching machen. Hörst du das auch manchmal?
Nee, tatsächlich nicht. Ich muss mal gerade ein bisschen über, also nee, hören auf keinen Fall, aber manchmal muss man es ja auch nicht hören, um mitzubekommen, dass es vielleicht nicht so das ist. Ich finde, es macht einfach immer so viel Sinn. Also und ich glaube, das merken dann auch die Leute. Also dass, weil die Leute, die zu mir kommen, die merken, dass das was Körperliches ist. Also die merken, boah, ich kann nicht mehr klar denken, wenn mein Kind mich anschreit. Ich merke das im ganzen Körper. Wer hat denn, letztens hatte ich wirklich eine, die genau mit Wut so, die hat mir wirklich so das so beschrieben, wie ein riesengroßer Ball in ihr drin, der einfach so mit einem Mal nach oben steigt. So. Und da merkt man ja, und das merken auch die Leute, da müssen die keine Ausbildung oder irgendwas für gemacht haben. Die merken ja, das ist nicht nur mein Kopf, nicht nur mein Denken, sondern das ist irgendwie auch der Körper. Also, und wenn ich das dann so ein bisschen erkläre, dann haben die eigentlich sofort so ein Verständnis dafür, für, ja, vielleicht habe ich es noch nie gehört, vielleicht finden sie es auch merkwürdig, weiß ich gar nicht, ne? Aber ich glaube, sie haben so ein, ja, vielleicht ist es das, was mir hilft. Also denen ist, glaube ich, schon relativ bewusst, dass wenn sie jetzt irgendwie nur die ganze Zeit drüber sprechen, das vielleicht nicht so hilft, glaube ich so, ne? Also ich habe
Ja,
es auf jeden
ich
Fall so
meine,
noch nie so richtig gehört.
das ist ja auch das, was sie vorher meistens schon mal probiert haben.
Ja,
Man spricht ja
genau.
eh oft dann über seine Probleme und genau, da machst du
Ja.
ja einen deutlichen Unterschied mit dem EMDR-Ansatz.
Ja, absolut. Und also ich kombiniere das halt auch schon, ne, weil manche haben halt auch wirklich so den, wollen das auch erstmal loswerden, ne, und wollen das auch erstmal irgendwie erzählen und so. Und das heißt, es ist schon auch immer eine Kombination. Aber dieses Körperliche ist für mich halt echt essentiell. Also für dich im Endeffekt ja auch, weil bei EFT ist es ja sehr, sehr
Das ist
ähnlich.
dasselbe. Also ich arbeite auch gar nicht mehr rein gesprächsbasiert. Also das müsste dann schon ein ganz anderer Kontext sein, aber im
Ja.
Normalfall nicht. Also ich halte es da, ein früherer Ausbilder von mir, der hat immer gesagt zu seinen Kunden, na klar, ich kann gerne so 70er-Jahre-mäßig mit ihnen arbeiten, wenn sie das möchten, dann mache ich das, aber ist nicht wirklich State of the Art. Das finde ich ziemlich treffend.
Ja, total, total. Und ich finde,
Ja.
man kennt es doch auch selber. Also, weiß ich nicht, kennst du das? Oder klar kennst du das, weil wir uns ja auch immer so austauschen manchmal. Man erzählt irgendwie einer Freundin, weiß ich nicht, man regt sich die ganze Zeit bei einer Freundin auf und irgendwie, ja, klar kann man manchmal vielleicht sagen, wenn man es einmal erzählt, boah, dann ist es raus. So, aber ganz oft bringt es einfach nichts. Dann hat man sich so einmal in Rage geredet und dann ist es zwar raus, aber irgendwie ist es nicht weg. Und warum ist es nicht weg? Weil man es irgendwie, weil man den Körper irgendwie nicht mitgenommen hat, ne? Weil man einfach nur geredet hat und deswegen, also so dieses, das den Körper da außen vor zu lassen, also gerade jetzt so bei den Themen, mit denen ich halt arbeite, das geht eigentlich gar nicht. Also ich finde, Wut aufzuarbeiten oder irgendwie Angst in irgendeiner Form zu integrieren oder ein bisschen kleiner werden zu lassen oder so, ohne den Körper. Also ich wüsste nicht, wie es geht, ehrlich gesagt.
Ja, und auch
Also
mehr als nur jetzt einmal ums Karree joggen. Das ist ja auch nochmal was anderes, ne?
ja,
Denn zum Beispiel
total.
bei mir, meine Coaches, die bewegen sich ja viel mit Pferd, mit Hund, die sind
Ja.
ja schon viel unterwegs. Aber das ist auch nochmal was anderes. Das ist auch was Ähnliches wie Dampf ablassen. Aber ich finde auch sowohl EMDR als auch das Tappeln, das geht einfach nochmal tiefer.
Ja, und total. Das ist
Kannst
was,
du
genau, es ist was
erzählen?
anderes als Sport. Klar, unterstützt das noch und so und ist gut, wenn man sich
Ja.
bewegt, gar keine Frage. Aber das ist was anderes, ja.
Ja. Und kannst du noch mal vielleicht ein Beispiel nennen, wie das dann konkret aussieht? Also wie überträgt sich das denn dann irgendwann auf das Kind?
Also ja, wie übertrifft ja eigentlich sofort, weil selbst wenn wir gar nicht über ein Kinderthema sprechen oder so, ne, aber im Endeffekt durch EMDR und auch durch so eine EMDR-Sitzung beruhigt sich das Nervensystem. Das heißt, wir kommen innerlich ein bisschen mehr zur Ruhe und das merkt unbewusst, unbewusst, ne? Also unser Kind wird jetzt nicht zu uns sagen, dein Nervensystem ist so ruhig, ne? So, sondern das passiert ja auf so einer ganz feinen Ebene. Ich finde, man kann das immer sich ganz gut vorstellen, wenn man irgendwie so einen Raum betritt und da sind mehrere Leute, dann nehmen wir ja sofort, da muss keiner was gesagt haben. Wir nehmen ja sofort wahr, ist das jetzt, ist hier eine gute Stimmung? Ist hier irgendwas so, wow, was ist denn jetzt los? Ist hier was Trauriges? Also das nehmen wir ja wahr, ohne dass wir da jetzt ein Gespräch zum Beispiel geführt haben, ne? Also, und das nimmt unser Nervensystem wahr. Und klar nehmen wir das auch wahr durch unsere Sinne, dass wir irgendwie sehen, wie gucken die anderen und so. Also das natürlich auch, das ist eine Mischung, aber unser Nervensystem hat ganz, ganz feine Antennen und wir bekommen das sofort mit. Und es bekommen ja zum Beispiel auch, warte mal ganz kurz, es hat gerade geklingelt. Okay. Das Nachbarkind kommt klingeln um 7:30, kann man mal machen. Ja, du kannst noch kurz spielen. Ja. Okay, super.
Das ist ja auch immer meine Sorge hier, dass jemand mal so richtig dolle klingelt, genau wenn ich eine Podcast-Aufnahme habe.
Authentizität hier, ne?
Genau.
So, jetzt bin
Alle
ich mal
mit
kurz
Kindern
raus.
werden das auch gut verstehen können.
Ja, vor allem um diese Uhrzeit. Ja, er hat jetzt Glück, dass ich im Podcast-Gespräch bin, sagen wir es mal so. Aber nicht schlecht. So, jetzt war auch genau beim Nervensystem feine Antennen, da war ich. Und wir haben halt, unser Nervensystem hat so feine Antennen, dass wir das wirklich wahrnehmen. Und wenn wir jetzt ruhiger sind, dann nimmt unser Kind das wahr. Unbewusst. Ohne dass es da jetzt, ne, ohne dass es da, ob da jetzt drüber, dass da drüber gesprochen wird oder überhaupt nicht, sondern es nimmt das einfach wahr. Wir sind, wenn wir in einer guten Verfassung sind, wenn wir unser Nervensystem reguliert haben, dann sind wir halt in einem Zustand, in dem wir gut in Beziehung gehen können. Wir können uns gut austauschen. Wir können auch, das ist ja auch, das weiß man mittlerweile ja auch so viel übers Lernen, ne? Also wir können dann gut lernen, wir können gut Dinge aufnehmen, wir können uns konzentrieren. Also kurzum, wir sind dann da. Ne, also wir können uns fokussieren, wir können einfach richtig, richtig da sein. Und wenn wir gestresst sind oder wenn wir vielleicht auch irgendwie erschöpft sind, dann ist das nicht so. Ne, dann sind wir vielleicht da, aber unser Kind merkt das gar nicht richtig, weil wir sind zwar im Raum, aber wir sind gar nicht richtig anwesend so. Und das macht einen Unterschied und das spürt unser Kind. Also das ist einfach wahrnehmbar. Eine Freundin von mir, die hat mir noch am Wochenende erzählt, das fand ich nämlich auch so gut. Die war irgendwie 5 Tage auf so einer, ich glaube, Yoga-Fortbildung, auf jeden Fall irgendwas Entspannendes. Und sie meinte, es ist Wahnsinn, wie gut das mit ihrem Kind funktioniert, seitdem die wieder da ist. Also, und das ist, sagt doch schon alles, ne? Also, weil genau, das Kind resoniert und kann quasi selber zur Ruhe kommen und selber etwas ruhiger sein. Was mir trotzdem immer noch wichtig ist, hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Thema, wenn du jetzt aber denkst, dass du hörst und denkst, oh Gott, mein Kind ist aber nie ruhig und ich versuche das schon und ich mache schon selber Übungen und was weiß ich was alles, es kommt natürlich auch immer mit auf den Charakter an, ne? Also wenn wir jetzt halt ein wildes, eher reizoffenes Kind haben, dann können wir auch manchmal noch so ruhig und relaxed sein. Das ist doch immer dieses, wie heißt ja doch immer dieser Spruch, ich mag den nicht, entspannte Eltern, entspannte Kinder oder so, ne? Das hat natürlich ein Fünkchen, stimmt da natürlich dran, weil das, was ich gerade eben gesagt habe, danach stimmt's ja. Aber es gibt halt auch die Kinder, die einfach unruhig sind. Also unabhängig davon quasi, wie das Gegenüber jetzt eingestellt ist. Trotzdem kann man festhalten, es ist immer gut, wenn wir in einem guten, regulierten Zustand sind. Es kommt unserem Kind immer zugute, auch wenn es vielleicht selber noch unruhig ist. Oder es kommt uns zugute, weil wenn das Kind dann unruhig ist, geht es uns besser und wir kommen besser damit klar, wenn wir dann regulierter sind, ne? Aber was ich
Genau,
eigentlich
du kannst
nur
dann ja
sagen will, es ist
trotzdem,
auch Charaktersache, ja.
ja, du kannst dann ja trotzdem mit der Situation, die vielleicht schwierig ist, besser umgehen. Du bleibst
Ja.
halt entspannt, auch wenn dein Kind sich im Supermarkt hinschmeißt oder schreit und alle gucken. Das macht ja trotzdem einen Unterschied, ob du dann selber mit hochdrehst oder ob
Total.
du sagst, okay, so ist es jetzt, jetzt gucken alle, aber ist mir jetzt egal, was die denken. Ich verhalte mich so, wie ich es für richtig halte, wie es für mich und mein Kind gut ist.
Ja, genau, absolut.
Und also das ist ja ganz, ganz ähnlich. Man kann sagen, das kannst du eins zu eins auf den Bereich Mensch und Tier übertragen. Das ist ja genauso, ne? Die Tiere spiegeln ja auch, aber die haben ja auch ihre eigene Persönlichkeit. Und dann ist es ja im Tierbereich so, dass man dann eben schon sagt, natürlich gibt es auch noch einen Bereich, wo Training auch ja total berechtigt ist, ne? Wo es auch wichtig ist, Wissen zu haben, um die Bedürfnisse vom Tier, um das Verhalten vom Tier, um Lernverhalten von einem Tier und dem eben auch bestimmte Dinge beizubringen, ne? Also beim Hund, dass er nicht über die Straße läuft, dass man ihn zurückrufen kann. Beim Pferd, wenn man reiten möchte, da muss man ja bestimmte Dinge einfach abstimmen in der Kommunikation. Wie ist denn es jetzt in deinem Bereich? Also gibt es dann auch Themen, wo du sagst, da geht es dann doch auch so in dieses Verhaltenstraining rein oder macht man das gar
Also,
nicht bei Kindern?
nee, also man macht das zufällig und unbewusst und oder vielleicht auch bewusst, aber man macht es quasi nicht in Form von Konditionieren, sondern so durchs Leben, ne? Also, weil wir gehen jetzt über eine Straße, da ist jetzt die Ampel, da ist rot, jetzt bleiben wir stehen und das machen wir das nächste Mal auch, ne? Also ist ja so, wenn man so will, auch irgendwie eine Art Konditionieren. Also das Kind merkt quasi, ah, so verhält man sich. Und das ist dann ja so ein bisschen das Modelllernen, ne? Also, dass wir quasi vorleben und das Kind macht nach. So dieses bewusste, ich sag mal, Verhaltenstraining und Konditionieren man bei den Kindern eigentlich gar nicht. Also gar nicht mehr, würde ich jetzt mal sagen, ne? Weil früher hat man ja schon auch, oh, das Kind hat was Gutes gemacht, dann belohnen wir es mal. Also das macht man eigentlich überhaupt nicht mehr, weil man weiß halt auch, dass Kinder, die halt sehr, 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 sehr viel gelobt werden, also so, ich nenne es mal manipulativ gelobt, ne? Also wenn du jetzt dein Kind lobst, weil es irgendwie was Tolles gemacht hat und du freust dich darüber, dann ist das natürlich völlig okay. Es geht aber eher um dieses Belohnen und Loben, was man so macht, dann, weil man eine Absicht hat, ne? Also weiß ich nicht, das Kind hat jetzt irgendwie den Müll in den Müll geschmissen, hat sonst irgendwie immer liegen gelassen. Das finde ich jetzt ganz toll. Betone ich das mal extra und weißt du was, jetzt kannst du dir ein Eis nehmen. Also sowas wäre halt jetzt sowas Manipulierendes, ne? Weil ja, das Eis gibt es halt so oder so, so ungefähr, ne? Also und das macht man halt eigentlich, also so, das macht man eigentlich nicht mehr. Nein, nein. Also es gibt bestimmt aber trotzdem noch viele, die das noch so machen, weil sie es halt von früher selbst so kennen, aber eigentlich weiß man heutzutage, dass man das nicht mehr macht. Vor allem, weil es ja auch viel um so intrinsische Motivation geht. Und das kann halt echt kaputt gemacht werden, wenn man halt quasi so von außen so gelenkt wird, ne? Weil es ist ja nichts anderes, ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie immer sage, oh gut oder oh nicht so gut, oh gut, dann funktionieren die Kinder irgendwann nur noch so von außen gesteuert, ne? Also, und das wollte man ja früher ganz klar so, ne? Also es kommt ja alles auch alles einfach noch so ein bisschen aus der Nazi-Zeit, also die Erziehung, die man heute teilweise noch hat. Und das war einfach ja ganz klar eine Konditionierung. Die Kinder mussten gehorchen, aber so musste es ja auch sein, weil die Erwachsenen sollten ja auch gehorchen. Also das machte damals für gewisse Menschen Sinn. So und heutzutage halt einfach nicht mehr. Ne? Und heutzutage kämpfen wir uns da so ein bisschen wieder raus, weil es einfach keinen Sinn ergibt, sozusagen.
Da gibt es ja im Tierbereich auch immer mehr Ansätze, die von diesem ja ganz schematischen Ausbilden deutlich weggehen. Ne? Und auch sagen, also auch Tiere lernen ja über Modell. Auch mit Tieren kannst du ja umgehen, ohne dass du ja Kommandos oder sowas einführst. Und klar, eine
Ja.
gewisse Konditionierung passiert ja automatisch.
Ja, ich meine, hast ja eben schon angedeutet, also ich habe ja keine Tiere, aber ich beschäftige mich ja gerade schon ganz viel damit und
Genau.
lese ja auch gerade schon ganz viel zum Thema Hunde. Und du hast mir ja auch schon ein bisschen was empfohlen und so. Und das ist schon irgendwie spannend, ne? Also erstens habe ich auch das Gefühl, dass es da auch so eher so zwei oder vielleicht sogar noch mehr bei Tieren, ich weiß es gar nicht so, ne, aber dass es da so Seiten gibt, ne, so diese einen, die wirklich noch so auf diesem Konditionieren ganz krass irgendwie unterwegs sind und auf der anderen Seite, die so ein bisschen offener sind, also die so in deine Richtung gehen, ne? Und ich merke es aber auch ja selbst, ne? Ich erzählte dir das ja auch manchmal, und dann denke ich immer so, ja, aber da muss man doch bei einem Hund das so und so machen, oder? Also, weil ich merke es so selber, dass man, also, oder dass ich so auf den Blick auf jetzt in dem Fall Hunde schon immer noch so denke, ach, da muss ich das doch aber jetzt auch mit Belohnung und so machen. Also, da merke ich selbst, dass ich diesen Blick manchmal noch so habe. Also ich denke, da darf sich auch noch einiges verändern.
Ja, also da merke ich bei mir auch einen deutlichen Unterschied. Ich hatte jetzt, wir haben neue Nachbarn und die haben eine Katze und die war heute im Garten. Und da ist die Coco natürlich schon erstmal ein bisschen eskaliert, als sie die gesehen hat. Und dann bin ich raus und dann habe ich aber auch gedacht, also ganz früher, ich habe ja jetzt seit 25 Jahren Hunde, da hätte ich natürlich mit Kommandos gearbeitet. Da hätte ich einfach versucht, das mit einem Nein und Aus und Schluss zu unterbinden. Aber jetzt sehe ich, das ist jetzt keine Aggressivität, sondern das ist auch Unsicherheit. Also in dem Garten, da war jetzt jahrelang nichts mehr los und jetzt ist wieder was los, was auch schon Unsicherheit erzeugt für die Coco und dann noch der Katze. Und das ist einfach unheimlich viel. Das ist einfach mega angespannt. Ich habe sie jetzt so begleitet, dass ich ein bisschen mit ihr zurückgegangen bin, hat man mehr Distanz zur Katze. Die Katze hat sie auch erstmal unter den Stuhl verkrochen und geguckt. Und dann habe ich die Coco einfach so ein bisschen ja, in den Armen genommen, kräftig gestreichelt und dann hat sie sich beruhigt. Also im Prinzip war es auch Nervensystemregulation. Also ne, ich bin nicht eskaliert und sie konnte immer mehr runterfahren. Und das wäre ja dasselbe. Strafe und Lob wäre eben einfach zu sagen, so, ich konditioniere dich jetzt. Du verstehst es zwar nicht, aber irgendwann weißt du einfach, wie du dich verhalten sollst. Aber dann könnte ja innerlich trotzdem noch eine große Anspannung sein bei ihr. Aber so lernt sie eben nach und nach runterzufahren. Und dann kann es immer enger werden, immer näher werden. Und ich denke mal, irgendwann darf die Katze im Nachbargarten ganz normal sich bewegen. Dann weiß die Coco halt, okay, die gehört dahin und das ist auch in Ordnung.
Ja, total. Und ja, finde ich ein super Beispiel, weil so, genau so ist es ja, genau so ist es ja bei Kindern im Endeffekt auch, ne? Also Sicherheit, also wie kann ich dem Kind Sicherheit geben? Wodurch kann ich dem Kind Sicherheit und Orientierung geben? Also auch so Orientierung, so nach dem Motto, genau, die Katze ist da jetzt halt manchmal, aber die macht nichts. Und wir können das irgendwie zusammen jetzt so ein bisschen feststellen. Und ich bin ziemlich sicher, ich fühle mich damit gerade total gut. Und Hund merkt dann irgendwie, ach okay, die ist ja ganz relaxed. So. Also, ne, das passiert ja auch alles so unbewusst, aber also unterbewusst so, ne? Aber dieses, ja, macht total Sinn. Aber das ist genau das, wo ich manchmal denke, aber das ist halt dieses, ne, ja, geht das auch bei Hunden? Aber genau, so wie du es gesagt hast, ja, es geht auch bei Hunden so. Also das ist total, total gut. Ja, ich habe ja letztens auch erzählt, mein Sohn geht ja reiten und die haben dann Border Collie. Und ich habe ja keine Ahnung, erstens habe ich keine Ahnung von Hunden, also bis auf das eine Buch, was ich da jetzt gelesen habe. Und auch, ich habe auch keine Ahnung, hat dieser Hund irgendwelche Kommandos, worauf hört der, was muss ich beachten, was weiß ich. Also ich kenne den ja eigentlich nicht. Und dann habe ich trotzdem einfach, ne, dann habe ich irgendwie, der wollte immer so ein Frisbee werfen und das habe ich ein paar Mal gemacht und dann hatte ich aber irgendwann keine Lust mehr, aber er hatte noch Lust. Und dann habe ich halt einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich das denn? Ich habe dann einfach gesagt, ich so, nee, jetzt ist Pause. So, ne? Aber ich habe das irgendwie so auch körperlich so ein bisschen so zufällig. Ne? Und dann ist er mit dem Ding weg, hat sich so neben mich gelegt. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, ey, krass. Ich habe ja gar, also der hat mich jetzt verstanden und das ist es halt irgendwie, ne, dass es dann so eine Interaktion gibt und so eine Kommunikation und dass es dann Verständnis gibt, auch wenn man sich nicht richtig wortwörtlich quasi verständigen kann mit einem Hund, aber es gibt halt so dieses ganze Verbale oder nicht verbale, nonverbale, was halt total viel ausmacht und das ist beim Kind ja ähnlich, dass wir ja auch irgendwie nicht immer unbedingt mit Worten das Kind erreichen. Weil gerade wenn die Kinder jetzt noch ein bisschen kleiner sind, dann denken wir zwar immer ganz oft, oh, das kann doch schon so viel. Also wir überschätzen Kinder ja da immer total. Also gerade wenn es Kinder sind, die gut sprechen können. Aber gerade noch vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr, genau, mein Sohn sagt irgendwie immer irgendwas mit, ja, das ist jetzt ein gutes Argument oder so. Ich weiß nicht, irgendwas mit Argumenten sagt er immer. Dann denke ich immer, Argumenten? Und das benutzt er immer irgendwie so, das so. Und dann sagt er gestern zu mir, Mama, was heißt eigentlich Argument? Und dann dachte ich mir, wie lustig, dass er das eigentlich so total benutzt, als ob er hier der Eloquenteste überhaupt wäre. Und aber so ist das. Die Kinder schnappen halt Dinge auf, probieren sich aus, ist ja super. Aber das heißt halt nicht, dass sie immer alles verstehen. Und das denken wir halt immer ganz oft, ne? Und auch da macht ja irgendwie unsere Gestik und Mimik ganz viel aus, ne? Weil das ist ja was, was wir wirklich schon, Babys können ja einfach schon sofort Gesichter lesen, ne? Obwohl, egal wie klein die sind. Und deswegen ist das total super, dass das halt quasi ja auch irgendwie so ein großes Werkzeug sozusagen ist. Und ich glaube, das ist bei Tieren halt nochmal, ja, irgendwie nochmal wichtiger, habe ich so das Gefühl, oder?
Ja, die lesen ja auch sehr, sehr fein die Körpersprache und deshalb ist auch wichtig, dass man eben weiß, was man ausstrahlt.
Ja, das denke ich mir.
Ja, weil das ist, was du eben geschildert hast, das bei Pferden auch oft, wenn du dann versuchst, sehr fein mit denen zu kommunizieren, also wenn du mal die Signale auseinander nimmst und sagst, so versteht denn mein Pferd überhaupt schon, was der Zügel bedeutet? Versteht mein Pferd denn, was der rechte Schenkel bedeutet, wenn ich den da hinlege und nach hinten lege und so? Und dann stellst du oft fest, nee, ne, es versteht es noch gar nicht. Also das hat sich dann so ein bisschen durchmanövriert. Aber ja, eine wirkliche Klarheit über die Signale gibt es noch gar nicht. Aber das ist dann natürlich wieder ein bisschen im Bereich Technik. Das hat nicht nur was mit der Einstellung zu tun, sondern wirklich mit dem Erklären von dem, was man eben meint.
Ja, das, also das gibt es tatsächlich, glaube ich, jetzt nicht so eins zu eins im Umgang mit Kindern, würde ich jetzt sagen. Oder?
Nee,
Nee,
weil die
nee.
sich natürlich, ich meine, der Intellekt, der steigert sich ja auch beim Kind irgendwann, dann können die sich ja Dinge selber erarbeiten, dann kannst du ja ganz anders mit denen sprechen, als du
Ja.
das dann mit einem Tier machen kannst, ne?
Ja, und ich finde auch bei ja so Eltern-Kind-Beziehungen, es geht wirklich viel um diese grundlegende Haltung, ne, um die Werte, die man so hat, was man so vermitteln möchte. Und das heißt ja auch nicht immer so, wenn man jetzt so aufs Kind blickt, dass dann alles, das ist auch immer so ein bisschen, ne, dass manche dann denken, ja, das funktioniert aber nicht. So, und darum geht's halt nicht, sondern es geht halt auch jetzt nicht darum, dass das Kind in jeder Situation irgendwie funktioniert. Weil das werden wir auch nicht schaffen, weil das ist halt ein eigener Mensch und das Kind darf halt auch Sachen doof finden oder andere Sachen wollen als wir. Und klar kann uns das dann anstrengen oder wir können das irgendwie nervig finden oder so, aber es ist so, ne? Und das ist dann halt auch in Ordnung. Also da
Also
haben
du
wir
hast
nicht
dann
immer.
nicht in dem Moment, wo du entspannt bist und locker bist, das perfekt gesellschaftlich angepasste Kind.
Nee. Nee, absolut nicht, weil du es halt eben nicht konditionierst und trainierst. Und das will man ja halt auch nicht. Also, weil
Ja.
wir wollen ja, ne, weil wir wollen, das ist immer so, wir wollen halt, dass das Kind irgendwie mit 3 auf uns hört und irgendwie, keine Ahnung, ne, aufräumt und das macht und das macht und das macht, wo es vielleicht gerade gar keine Lust drauf hat. Und es soll aber dann irgendwie mit 16 irgendwie schön immer Nein sagen können, wenn es irgendwas nicht will, wenn es irgendwie, keine Ahnung, ne, erster Freund, erste Freundin oder was weiß ich, was dann alles irgendwie so kommen kann, dann wollen wir natürlich, dass unser Kind sagt, so, nee, möchte ich jetzt gerade nicht. So, und das müssen wir halt auch unserem Kind dann irgendwie selber beibringen, ne? Das heißt, klar, aufräumen war jetzt ein blödes Beispiel, weil es gibt ja auch Sachen, die müssen vielleicht dann irgendwie mal, ne, und gehört dann ja auch dazu, dass man zusammenlebt und irgendwie sich arrangieren muss. Aber so bei so vielen Dingen ist es halt auch einfach so, dass es wichtig ist, dass das Kind halt auch einfach mal die Möglichkeit bekommt, zu sa Nein sagen zu können, so, ne? Es geht
Also
nicht
das.
bei allen Sachen so, ne, aber halt, es braucht halt aber trotzdem diese Erfahrung, so, ah, irgendwie wird hier auch auf mich gehört. Und ne, wir sind hier eine Gemeinschaft und ich darf auch sagen, ob ich das möchte oder nicht.
Das habe ich bei dir mal mitbekommen, dass es praktisch sogar ist, wenn jetzt einer deiner Söhne sagen würde, ich will heute einfach nicht Zähne putzen. Würdest du das dann akzeptieren oder würdest du dann diskutieren? Weil das ist ja sowas,
Also
wo dann
ja.
viele Eltern sagen, ne, oder wenn er sagt, ich will heute nicht in den Kindergarten gehen, wo dann viele Eltern sagen, ja, da ist doch eine Grenze erreicht, das geht dann doch nicht.
Also man
Und
muss
das
ganz
erlebe
klar
ich ja bei
sagen,
dir anders.
ja, also man muss das ganz klar sagen, es gibt halt, also wir haben halt als Eltern Macht. Das ist einfach so, ne? Also wir haben Macht über unser Kind. Und ich sag mal, ich finde es immer wichtig, dass wir uns darüber klar sind, dass wir Macht haben. Und wir setzen diese Macht auch ein. Also egal, wie wir uns versuchen zu zügeln, wir setzen diese Macht trotzdem ein. Zum Beispiel wie mit, wir arbeiten, das Kind muss in den Kindergarten. Wenn es jetzt nicht will, dann setzen wir gegebenenfalls unsere Macht ein, dass wir halt in den Kinder, also das Kind in den Kindergarten muss, weil man halt arbeiten muss oder weil man woanders pünktlich sein muss oder, ne? Oder vielleicht noch besseres Beispiel Impfung, ne? Uns Erwachsenen ist wichtig, dass das Kind die Tetanusimpfung bekommt. Das setzen wir jetzt durch. Natürlich gibt es da dann auch immer noch die Sachen, wie setzen wir das jetzt durch? Ist das jetzt vielleicht gerade, also ja, ich könnte jetzt tausende Beispiele, guck mal, machen wir mal Impfung, weil ich wollte meinen Sohn letztens impfen lassen, weil wir vor der Schule noch eine Impfung brauchten. Und das heißt, das war jetzt irgendwie klar, wir müssen das jetzt bald machen. Aber es war auch von meiner Seite ein bisschen hoppla hopp, weil ich mit einmal dachte, ey, das passt ja heute total gut. Und ey, super, wir sind gleich eh in der Stadt. Und dann war das von mir so ein bisschen so eine Hauruck-Aktion. Und da hätte ich eigentlich schon denken können, so ist mein Kind nicht. Und dann bin ich mit ihm halt dahin. Und dann war im Flur beim Kinderarzt schon irgendwie ein Riesentheater. Und er will nicht. Und dann ist er schon immer zur Tür gerannt. Und ich dachte dann schon so, oh nee, was ist das denn jetzt? Weil ich jetzt dachte, ach, wir machen das mal eben so, ne? Und dann habe ich auch irgendwann einfach durchgeatmet und gesagt, also mir selbst gesagt, so, nee, wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt erstmal raus. Und ich hatte schon Sachen abgegeben, ne? Die hatten schon den Impfpass und keine Ahnung, ne? Habe ich alles. Ich so, es ist heute, glaube ich, nicht so ein guter Tag. Die so, ja, genau. Die hatten das dann ja alles mitgekriegt. Und dann habe ich die Sachen wiedergekriegt und wir sind rausgegangen. So. Und weil dann ist die Frage ja immer, muss das jetzt wirklich? Und muss diese Impfung, ja, also das ist unsere erwachsene Entscheidung, ja, wir möchten, dass dieses Kind diese Impfung bekommt. Muss das denn jetzt sein? So, und dann haben wir ein bisschen durchgeatmet, dann haben wir was beim Bäcker geholt, dann sind wir, glaube ich, sogar noch mal nach Hause gefahren. Ich weiß es gar nicht mehr, aber Ende vom Lied war, dass wir dann wirklich noch mal hingefahren sind, dann alles okay war, der nicht geweint hat oder irgendwas. Es war dann alles in Ordnung. Und jetzt kann man darüber diskutieren. Also wahrscheinlich war es irgendwie eine Mischung aus Hunger und es ging irgendwie alles zu schnell und er konnte sich nicht darauf einstellen. Ist aber auch total egal. Ich habe trotzdem den Druck rausgenommen. Ne? Also ich habe den Druck aus dieser Situation genommen. Und natürlich hätte man, das ist jetzt halt auch so wieder diese Sache. Ne? Ich hatte aber auch den Rahmen. Ich hatte keinen Zeitdruck irgendwie. Ich hatte den Vormittag jetzt zufällig Zeit. So, also, weil es gibt ja auch andere Situationen, ne? Also es kann natürlich jetzt echt sein, dass manche Eltern sagen, ja, für so einen Zampano habe ich keine Zeit, so, ne? Und das muss jede Familie für sich selber entscheiden. Aber genau, also ich gucke da schon halt sehr aufs Kind und auf, wenn ein Kind jetzt so wahnsinnig von diesem Arzt da weg will, dann ist da irgendwie gerade irgendwas nicht okay, so, ne? Und was ich damit sagen will, das kann zu einem anderen Zeitpunkt am selben Tag dann einfach ganz anders wieder aussehen, ne? Also wir waren dann wirklich easy peasy da drin, sind dran gekommen. Es gab kein Theater. Er hat das alles super mitgemacht, ohne dass es ein großes Drama oder so gab, ne? Und auch beim Zähneputzen, da habe ich auch wirklich viele Eltern, die mit dem Thema kommen. Natürlich müssen Zähne geputzt werden. So, ne? Also, weil, ich meine, was ist die Alternative? Ja, wir
Ja,
könnten jetzt auch immer sagen,
irgendwann
nein, du
schon,
musst
ne?
deine Zähne putzen, genau. Und dann hast du dann nachher den Mist und dann muss das Kind unter OP die Zähne gemacht bekommen oder so, ne? Also, deswegen, was ist die Alternative, ne? Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, das ist jetzt keine Empfehlung, wenn jetzt bei uns irgendwie, keine Ahnung, wenn ich merke, die Kinder sind wahnsinnig durch, die sind total müde, und keine Ahnung, dann möchte ein Kind die Zähne nicht, also es ist, wenn eh nur noch mein Jüngster, der Große, der ist eh aus dieser Diskussionsnummer raus, der macht das einfach. Dann bin ich zum Beispiel, dass ich mir denke, okay, nein, dann fällt es mal einmal aus. So, ne? Also da habe ich kein Problem mit tatsächlich. Ich merke mir das schon, ah, wir haben jetzt nicht geputzt, dann putze ich halt auch morgens echt nochmal ordentlicher, sage ich jetzt mal. Ne? Also, weil natürlich ist mir das wichtig, dass es den Zähnen gut, also den Kindern und den Zähnen gut geht. Aber ich bin da trotzdem kein, das muss jetzt aber auf Teufel komm raus. Ne? Also, Genau. Und trotzdem wissen die Kinder, das ist wichtig, weil das ist ja auch wieder sowas. Ja, aber wenn du das einmal durchgehen lässt, dann putzen die sich nie wieder die Zähne. Und da kann ich halt eine riesengroße Beruhigung einmal rausschreien. Nein. Also, ne, Kinder merken das ja. Und auch da merken die Kinder ja wieder, ist das Gegenüber gut mit mir? Will mir das was? Oder also, und die Kinder merken ja, man macht das jetzt nicht, um die zu ärgern. Und ich weiß auch, dass so mit 2, 3 Jahren es echt böse Phasen gibt, wo manche Kinder das echt krass verweigern und so, ne? Und klar muss man dann irgendwie versuchen, das ein bisschen spielerisch zu machen und irgendwie eine Lösung zu finden. Aber man kann davon ausgehen, dass es besser wird. Und klar muss man da irgendwie gucken, ne? Und ich kenne halt auch bei Zähneputzen Familien, die sagen, okay, wir ziehen das knallhart durch. Und da bin ich aber immer, dass ich mir denke, na ja, das ist ein körperlicher Eingriff, ne? Also und ein Kind irgendwie festhalten, um dann irgendwie im Mund was, also nee, da bin ich halt persönlich raus, so, ne? Klar, wenn ich jetzt merke, krass, mein Kind verweigert das jetzt seit 3 Tagen, dann wäre ich vielleicht auch irgendwann mal unentspannt, aber da glaube ich nicht dran. Weil dann suche ich mir einfach einen anderen Zeitpunkt. Also es wird einen besseren Zeitpunkt geben. Also, und wenn, steckt da vielleicht noch was anderes hinter, als wenn jetzt ein Kind quasi das gar nicht zulässt. So, da muss man vielleicht nochmal hingucken, ne? Aber auch da ist wieder der erste Schritt. Wie geht's dir denn, bevor du die Zahnbürste in die Hand nimmst? Oder bevor du ins Bad gehst und sagst, so, wir gehen jetzt Zähne putzen? Bist du dann selber schon? Weil nämlich, wenn es wirklich so ist, dass es das mehrere Tage hintereinander nicht klappt, dann kann das halt auch sein. Einmal war es total schlimm und jetzt gehe ich schon als Elternteil total gestresst ins nächste Mal, weil ich denke, boah, jetzt muss ich aber richtig ordentlich putzen, sonst fallen bald die Zähne aus. Was weiß ich, was ich für Horrorvorstellungen dann im Kopf habe. Und dann ist wieder die Lösung in mir selbst. Ich habe mal eine Mutter begleitet, die hat gesagt, ja, wir haben ein riesen Theater beim Duschen. Also der Sohn war irgendwie 6 oder so. Und da gab es ein riesen, riesen Theater immer. Also der hat geschrien, der hat geweint, der hat irgendwie rumgezetert, keine Ahnung. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was? Leg ihm doch einfach mal alles hin, ein Handtuch und dann lass ihn doch einfach mal machen. Du hilfst ihm nur beim, weiß ich nicht, ne, dieses, wie heißt es denn, Duschkopf runterfahren und dass das alles irgendwie so passt. Und dann guckst du einfach mal und dann setzt du dich mal vors Bad und dann guckst du einfach mal und dann machst du einfach, du atmest einfach ein bisschen. Dieses Atmen, das ist ja immer so ein bisschen so, oh toll, dann atme ich ein bisschen. So, hallo, für mich geht die Welt unter, dann atme ich ein bisschen. Aber ich habe wirklich gesagt, atme mal ein bisschen in den Bauch und versuch einfach mal irgendwie ein bisschen runterzukommen. Und dann hat die das wirklich gemacht und dann hat die mir abends eine Nachricht drauf, gesch also hat die mir eine Nachricht geschrieben. Und ich habe echt gedacht, ach krass, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es sofort funktioniert, weil manchmal braucht es ja auch trotzdem ein bisschen Übung, auch von Seiten der Eltern aus, so, ne? Und sie hat gesagt, das ist Wahnsinn, das hat alles super gut geklappt. Ich habe irgendwie mich auch gut reguliert bekommen. Ich habe einfach wirklich geatmet und der hat einfach alles komplett super selbst gemacht, kam dann raus. Es gab keine einzige Träne und das war seit Wochen ein Thema bei denen. Das war jetzt nicht so, einmal hat das nicht geklappt, sondern das war wirklich wochenlang, war das ein Reizthema, wenn es hieß, das Kind muss duschen, ne? Und ich finde, das ist auch nochmal so ein Bild dafür, was wir mit unserem Inneren für eine Macht sozusagen über solche Situationen haben, ne?
Ja, also das kann man wirklich auch wieder eins zu eins so auf die Mensch-Tier-Beziehung übertragen, ne? Wenn man selber, ich denke jetzt mal so ans Verladen oder auch an Hundebegegnungen, wenn man selber schon so hochgefahren ist, dann ist natürlich noch mal schwieriger. Aber genau, ich verstehe dich auch so, dass du sagst, letztendlich geht die Beziehung erstmal vor dem sachlichen, fachlichen Thema, ne?
Ja.
Das ist ja, genau, das
Ja.
finde ich eigentlich eine ganz schöne Schlussbemerkung auch. So, ich gucke nämlich gerade mal auf die Uhr, wir haben jetzt bald die Stunde voll. Aber
Könnten noch
es ist
länger
einfach,
reden.
ja, es ist echt total spannend, finde ich. Na, aber das ist einfach auch eine, ja, sehr schöne Einstellung. Und
Ja,
das ist ja
ich
auch das, was mich auch bei der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigt, dass ich auch sage, ja, lieber die Beziehung anschauen, als jetzt irgendwas durchdrücken beim Tier. Weil das ist auch oft so, dass Dinge dann viel leichter gehen. Also A, wenn man selber im guten inneren Zustand ist und auch wenn man nicht ja, so die Aufgabe so stark durchdrücken will. Ne, Druck
Ja.
erzeugt halt Gegendruck. Ja, genau.
Ja, und es ist ja einfach auch, also ich kann mir das auch einfach gar nicht so richtig vorstellen, weil auch beim Tier, also das stelle ich mir jetzt auch irgendwie, wenn ich mir jetzt so einen Hund vorstelle, ich will ja irgendwie nicht Also natürlich will ich auch, dass der ein bisschen macht, was ich sage. Weil, also na klar will man auch in gewissen Weisen, dass das irgendwie klappt, bestimmte Sachen. Aber irgendwie will ich doch auch trotzdem, dass da eine Beziehung ist, ne? Also dass da irgendwie ein sich mögen, ein sich wertschätzen, so ein sich sehen ist, ne? Und das ist
Genau.
halt auch ja bei Kindern auch. Ich meine, klar könnte ich jetzt auch irgendwie meine Kinder irgendwie so, weiß ich nicht, durchkonditionieren und irgendwie von denen Sachen verlangen, die vielleicht gar nicht ihrem Typ entsprechen. Und klar kann ich das irgendwie auch machen, aber das wird sich für mich einfach null stimmig anfühlen. Also das, nee, und auch wenn ich dann so mal an später denke, wenn meine Kinder größer sind, also ich wünsche mir halt auch, dass wir dann irgendwie immer noch in einem guten Kontakt sind. Und wenn ich jetzt irgendwie immer nur verlange und aufdrücke und ja, mein Kind gar nicht richtig sehe, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf später. Und später sind die Kinder irgendwann nicht mehr so hilflos. Und man weiß halt auch mittlerweile wirklich, dass wenn man jetzt zum Beispiel nicht so sehr auf die Beziehung achtet, so im Kleinkind- und Grundschulalter, es gibt ja auch immer so viele, die dann so Horrorszenarien vor der Pubertät haben und so. Wenn man aber gut miteinander sprechen kann, wenn man irgendwie gut in einer Beziehung ist, dann muss man auch irgendwie keine Horrorvorstellungen vor der Pubertät haben, so, ne? Weil man einfach ja miteinander sprechen kann. Und ich habe immer so dieses Bild, wenn die Kinder halt noch älter sind, so, ne? Also, weil entweder hauen die dann ab, so, ne? Also sie können auch so abhauen, aber hoffentlich dann im Guten, ne? Und ja, also deswegen für mich ist das auch irgendwie eigentlich gar keine Alternative. Es gäbe für mich jetzt gar nicht so richtig die Alternative tatsächlich.
Ja, prima. Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank für die vielen Beispiele. Also ich denke mal, das kann sich jetzt jeder gut vorstellen. Und ja, ich habe jetzt auch noch mal viel mehr einen Einblick bekommen, also obwohl wir uns ja immer austauschen. Und wenn das für dich auch interessant ist, also wenn du Kinder hast und denkst, ach, vielleicht könnte ich doch ein bisschen Unterstützung gebrauchen, wie kann man dich finden?
Entweder über meine Homepage alexandra-keiling.de, verlinkst du ja vielleicht auch nochmal,
Ja, auf jeden Fall.
mit Keiling so eine Sache.
Genau.
Oder auch gerne in meinen eigenen Podcast reinhören. Das ist der Familienstark-Podcast. Oder man findet mich auch gut auf Instagram, also auch einfach Alexandra Keiling. Da mache ich auch immer einiges. Also da bekommt ihr auch einige, ja, Impulse und Ideen für euren Familienalltag. Genau, das sind so die Bereiche, in denen man mich entdecken kann.
Genau, und du hast ja auch gesagt, du bietest ja ein kostenloses Kennenlerngespräch, wenn man Fragen hat, ne? Man kann dich einfach
Genau.
anschreiben. Ich werde auf jeden Fall deine ganzen Kontaktmöglichkeiten verlinken und in den Shownotes. Und ich sage nochmal ganz herzlichen Dank.
Ja.
Hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Vielen Dank.
Jetzt melde ich mich nochmal kurz ohne die Alex bei dir. Ich habe nämlich in diesem Monat ein besonderes Coaching-Angebot für dich. Mein EFT Sommer Special. Das passt für dich, wenn du ein konkretes Thema hast, was du vielleicht schon länger mal angehen wolltest, es aber noch nie gemacht hast. Vielleicht, weil dir auch größere Coaching-Einheiten oder größere Coaching-Pakete, weil die dich erstmal ein bisschen abgeschreckt haben oder du nicht so genau weißt, wirkt das wirklich bei mir? Wie funktioniert das Ganze? Oder auch, wenn du die EFT-Klopfakupressur einfach mal ausprobieren möchtest. Das EFT-Sommer-Special, das beinhaltet eine Coaching-Einheit. Wir treffen uns für 90 Minuten über Zoom und gehen ein ganz konkretes Thema von dir an. Das lösen wir, ja, je nach Größe des Themas lösen wir das auf. Oder wir verändern auf jeden Fall sehr deutlich die belastenden und behindernden Gefühle. Du bekommst zusätzlich eine individuelle Klopfmeditation von mir, die du dann selbstständig weitermachen kannst. Und wir treffen uns 14 Tage nach der Coaching-Einheit nochmal für 30 Minuten. Und da schauen wir einfach nochmal gemeinsam, wie läuft es? Brauchst du noch was? Müssen wir vielleicht noch mal was anpassen an der Klopfmeditation. Was brauchst du ansonsten, um ja, das weiter umzusetzen, was du im Coaching erarbeitet hast? Das Ganze kostet 250 Euro anstatt sonst 350 Euro.
Du kannst es bis Ende Juli buchen, also bis zum 31.07. Und du kannst die Coachingstunden bis zum 31.08. machen. Ja, melde dich einfach bei mir per Mail, per WhatsApp oder über Instagram und dann schicke ich dir alle weiteren Infos.